Wir werden uns heute ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, was bedeutet eigentlich Christsein? Was ist das eigentlich Christsein? Wenn man sich das anschaut, so in unserem Land oder meinetwegen auch in Europa, dann stellt man ja sehr schnell fest, Christsein ist etwas, was so, ja, könnte man sagen, auf einen absteigenden Ast sich befindet. Also wenn ihr zum Beispiel in Köln gerade auch aus der Kirche austreten wollt, bis Ende April gibt es die Möglichkeit nicht mehr, weil so viele austreten wollen. Hat etwas mit dem ansässigen Bischof oder Kardinal Wölki zu tun, der ja, sich da ein bisschen merkwürdig auch verhalten hat und naja, was dann, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, was dann noch in seiner Weihnachtspredigt dann so kam, das ist schon ekelhaft. Christsein ist auf einem absteigenden Ast in unserem Land, weil es für viele Menschen ja auch kein nichts mehr ist oder nichts mehr hat, was sie anzieht, wo sie sagen, ja, da will ich mal nachgucken, da will ich mal schauen, was das eigentlich ist. Weltweit, also wenn man so nach Afrika geht oder nach Asien geht oder Lateinamerika oder, dann wird man merken, das sieht damit unter ganz anders aus. Auch bestimmte Strömungen von Frömmigkeit haben dort eben einen großen Zulauf. Wenn man sich das zum Beispiel in Lateinamerika anschaut, vor wenigen Jahren, ein bisschen Jahrzehnte, waren dort alle protestantischen Kirchen noch irgendwie Minderheitenkirchen und die boomen ohne Ende. Aber bei uns in Europa sieht das irgendwie anders aus. Irgendwie sind wir hier ja so ein bisschen in einer Krise. Wenn man sich die Geschichte des Glaubens anguckt, und wenn man Theologie studiert, macht man das ja, und vielleicht habt ihr euch auch schon mal ein bisschen so mit Kirchengeschichte beschäftigt, dann wird man entdecken, dass sehr früh man darüber sich unterhalten hat und mitunter auch gestritten hat, was das denn bedeutet, im christlich zu glauben. Und dann ging es immer um bestimmte Lehrfragen und dann ging es immer um bestimmte Bekenntnisse. Da hat man drum gerungen und die unterschiedlichen Richtungen hatten dann irgendwann so ihren Standpunkt und haben gesagt, das bedeutet es, Christ zu sein. Zum Beispiel ganz am Anfang eben, dass Jesus nicht nur Gott ähnlich ist, nicht nur nah bei Gott ist, sondern dass wir in Jesus Christus Gott sehen. Es gab damals eben auch Strömungen, die das anders gesehen haben und das gibt es ja bis zum heutigen Tage. Also wir haben uns immer wieder darüber unterhalten und gestritten, was das denn heißt dann und bedeutet, Christ zu sein in Bezug auf unser Bekenntnis. Und das ist ja auch wichtig. Also ein Glaube, der nicht sagen kann, was er glaubt und wo man dann zum Beispiel nicht mehr, ich sag mal, auf dem Boden des Evangeliums oder auf dem Boden des christlichen Glaubens steht. Das ist ein Glaube, der wird irgendwann dann auch sehr, sehr beliebig. Also von daher ist es schon sehr wichtig. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, lesen wir das ja auch im Matthäus-Evangelium, dass Jesus dort sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also dieses Bekennen, dieses Sagen, ich gehöre zu Christus, das gehört eben auch zum christlichen Glauben dazu. Jetzt ist in diesem Wort, was ich gerade erwähnt habe, aus dem Matthäus-Evangelium, also wer mich bekennt, den werde ich auch bekennen, ist hier ein griechisches Wort benutzt, was es eigentlich so nicht so richtig gibt. Denn dieses Bekennen von dem, von dem wir hier hören, ist immer die Rede, wenn es nicht nur darum geht, dass man sagt, wer findet, was weiß ich, Jesus gut und alle heben die Hand oder heben nicht die Hand. Von diesem Bekennen, also wie es hier benutzt wird, also wenn Matthäus das so benutzt, dann geht es nicht darum, dass man eben einfach ein Bekenntnis ablegt, dass man sagt, bist du Christ? Und man kann antworten, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Also wir werden uns in den nächsten Wochen auch nochmal mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen im Zusammenhang mit dieser Frage. Nein, dieses Wort von diesem Bekennen, was Matthäus hier benutzt bei dieser Aussage Jesu, meint eigentlich nochmal ein bisschen mehr. Denn es ist, was damit gemeint ist, ist eigentlich so ein Bejahen. Also nicht nur, ich kann eine bestimmte Lehrmeinung dann wiedergeben und sagen, Jesus Christus ist der menschgewordene Gottessohn und am Kreuz für mich gestorben und also so, wie man so ein Bekenntnis abgibt, sondern das, was hier steht und was in diesem Wort nochmal anklingt, ist, es geht um eine Bejahung. Also nicht nur Bekenntnis, sondern Bejahung. Also ihr könnt euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie eben auf dem Standesamt. Also ihr könnt ja dann auch bekennen, dass ihr diese Frau oder diesen Mann toll findet und dass ihr ihn liebt und könnt euch auch dann verliebt in die Augen gucken, alles gut. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man dann auch sagt, ja, ich bekenne das nicht nur, sondern ich stehe auch für die Konsequenzen ein. Dass ich dann öffentlich das sage, ich gehöre zu dieser Frau. Und wenn ich dann gefragt werde, dass die Leute dann sagen, wie, das ist das deine Frau? Dann sage ich, ja, das ist meine Frau. Und wenn dann auf mich das zurückfällt, was sie so tut und wie sie sich so benimmt, dann heißt dieses Bekennen, ja, da stehe ich auch zu. Ich finde auch nicht alles toll, aber ich sage dann nicht, nee, in diesen 10 Minuten, da war sie es nicht. Also das ist mir dann selber irgendwie peinlich, sondern ihr könnt es ja mal spaßhalber versuchen in einer Beziehung oder in einer Ehe und dann werdet ihr sehr schnell merken, das ist schädlich. Also dieses Wort von diesem Bekenntnis, von dem Matthäus uns hier berichtet, ist eben mehr als einfach nur das Herunterleiern oder Beten von irgendwelchen Glaubenswahrheiten. Dieses Bekenntnis will noch mal mehr. Denn, und das ist das, was zum christlichen Glauben eben auch dazugehört, christliches Bekennen ist zum einen eine Sache natürlich dessen, was ich dann auch sage und aussage. Aber christliches Bekenntnis, und das ist der zweite Schritt, hat auch immer etwas mit meinem Verhalten zu tun. Das wird im Christentum nicht voneinander getrennt. Wir haben gerade diese Geschichte gehört, Andreas hat sie uns gelesen, wo Jesus sagt, ja, viele von denen, die einfach Herr, Herr sagen, also die das Bekenntnis dann gewaltig ablegen, also hier geht es ja um das Thema Himmelreich, sagt er, da werde ich sagen, die kenne ich nicht. Und dann werden die sagen, aber Mensch, Jesus, ich habe doch so tolle Predigten gehalten in deinem Namen. Ich habe doch so viel geweissagt. Ich habe sogar Wunder getan in deinem Namen. Und du willst mich nicht kennen? Und das ist ein hartes Wort hier, was uns hier begegnet. Jesus sagt dann, nee, geht weg, ich kenne euch nicht. Das, was ihr getan habt, wie ihr gelebt habt, das hat nichts mit dem zu tun, wer ich bin. Wenn ihr so gelebt habt, dann könnt ihr mich nicht gekannt haben und ich kenne euch nicht. Also schon ein schwieriges Wort. Und das macht deutlich, dass christlicher Glaube nicht nur eben die Geschichte ist eines, sag mal, Bekenntnisses oder eines Ablegens von Glaubenswahrheiten und Weisheiten. Ist zu wenig. Ist im christlichen Glauben zu wenig. Und wenn wir uns dann unsere Geschichte angucken, also nicht nur weltweit die Geschichte der Gemeinde Jesu oder der Kirche Jesu, wenn wir uns unsere Geschichte so hier in Deutschland angucken, dann werden wir sehr schnell merken, wenn wir uns gestritten haben in der Gemeinde, worum ging es dann? Dann ging es um so Bekenntnisfragen, weil wir hatten dann alle eben unseren Standpunkt und haben gesagt, ich sehe das so und so ist das und wenn der andere das so nicht gesehen hat, dann sind wir auseinandergegangen. Wir haben uns gestritten, zum Beispiel über das Thema junge Erde. Also ist die Erde jetzt 6000 Jahre alt oder ein paar Millionen oder ein paar Milliarden Jahre alt? Wie ist es denn? Was? Du glaubst das nicht, dass die Erde jung ist? Dann hast du das falsche Bekenntnis und dann trennen wir uns. Wie ist das jetzt mit den 6 Tagen? Glaubst du das, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat? Also, dass das, was wir in der Bibel lesen, eben so eine Geschichtsbeschreibung ist dessen, was dort passiert ist. Glaubst du das? Wenn nicht, dann bist du hier am falschen Ort. So sind wir miteinander umgegangen. Wie ist das mit Maria und der Jungfrauengeburt? Ja, Augen zu und durch und wir bekennen es, ob ich es verstehe oder nicht, aber weh, du hast da den falschen Standpunkt. Dann gehen wir auseinander, dann trennen wir uns. Die Gemeinde Jesu hat sich sehr oft an diesen Bekenntnisfragen gestritten und wir haben uns unsere Standpunkte um die Ohren gehauen und am Ende, ja, gab es wieder eine neue Gemeinde in der Stadt. Super. Nur mal eine Frage. Glaubt ihr, das interessiert irgendjemand draußen, der mit dem Glauben nichts zu tun hat? Ob wir sagen, die Erde ist jung oder ist alt? Die werden da manchmal die Augen verdrehen. Glaubt ihr, das ist für die entscheidend, ob wir sagen, Maria war eine Jungfrau oder nicht? Also jeder, der dann auch zur Bibelstunde kommt, weiß, wie ich damit umgehe. Denn ich staune immer nur, wenn jemand sagt, aber Maria war eine Jungfrau. Dann sage ich, großartig, was du alles weißt. Und wenn dann die andere Seite sagt, nein, sie kann, das war nur eine junge Frau, und dann sage ich auch, gehe ich mal auf die Knie und sage, großartig, was du alles weißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was die Bibel darüber erzählt. Und ich ahne, was sie damit erzählen will. Aber was sie nicht will, ist, dass wir damit unterschiedliche Standpunkte aufbauen und am Ende uns darüber trennen. Nein, sagt Jesus, euer Bekenntnis, und ihr könnt 20 Mal Herr, Herr sagen, euer Bekenntnis zu mir, eure Bejahung zu mir hat etwas mit dem zu tun, wer ich bin und was ich getan habe. Und wenn ihr dazu Ja sagt, dann kenne ich euch. Wenn das euer Leben mitbestimmt, dann kenne ich euch. Wenn euch das egal ist und ihr sagt, naja, eigentlich geht es ja nur darum, dann zu sagen, okay, ich bin auch Christ, weil Jesus Christus ist der Sohn Gottes und in die Welt und dann ist das zu wenig. Jesus, so haben wir es in diesem Abschnitt gehört, redet ja davon, dass er sagt, na, nicht nur die sagen, Herr, Herr, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das sind die, die Christen sind, das sind die, die mir nachfolgen. Die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und da ist jetzt die Frage, was will Vater denn? Wir haben in unseren Kirchen dann auch sehr oft daraus gemacht, ja, Gott will, dass unser Bekenntnis rein und klar ist. Und wenn wir dazu stehen, dann wird er uns segnen. Und er segnet uns ja nicht, weil wir nicht dazu stehen. Und da gibt es so Hardliner-Gemeinden, die vollkommen klar sind und sagen, das ist so und das ist so und so ist nicht und so ist nicht. Und wir mischen uns in Lebensbereiche ein, wo ich sage, die gehen uns erstmal gar nichts an. Hatte ich die Woche so ein Gespräch, wo ich auch gesagt habe, du, es geht mich nicht an, was für eine sexuelle Prävention oder Ausrichtung jemand hat. Das ist mir auch erstmal egal. Also ich, wenn irgendjemand herkommt und mich fragt, bist du hetero, homo oder was weiß ich, dann würde ich auch sagen, es geht dich nichts an. Wir haben uns an so vielen Stellen als Gemein in das Leben von Menschen eingemischt, wo es uns einfach erstmal nichts angeht. Wo wir einfach sagen müssen, nee, man kann ja darüber reden, wenn man eine Beziehung hat und wenn man sagt, okay, mich interessieren Dinge, aber wir sind ja so als Sittenwächter und als Sittenpolizei dann rumgegangen und das war ja nicht das Riesenthema, das große Thema auch in den vergangenen Monaten und Jahren war ja bei uns und darüber haben sich Kirchen, ganze Kirchen weltweit dann auch so gestritten, dass sie auseinandergegangen sind. Wie gehst du mit dem Thema zum Beispiel Homosexualität um? Was für einen Standpunkt hast du da? Und wehe, dein Standpunkt ist falsch. Ich kann mich noch an meine Kollegen in Bayern erinnern, also spätestens da, ich meine, habe es vorher schon geahnt, aber spätestens da wusste ich, nee, hier kannst du nicht bleiben. Die dann gesagt haben, und wenn wir als Bund hier auch eine rote Linie übertreten, dann ist vorbei. Wo ich gesagt habe, spinnt ihr? Christlicher Glaube war an vielen Stellen in unserem Leben, auch in unserem Leben als Kirche, eben die Frage, du musst das richtige Bekenntnis sprechen und du musst die richtige Moral haben. Und die richtige Moral war immer die bürgerliche Moral in unseren Kreisen, nichts anderes. Wir haben getan, was man so getan hat. Wir haben das getan, was ankommt bei den Leuten. Und wir haben nicht getan, das, worauf es ankommt. Das war unsere Lebenseinstellung und ist sie bis zum heutigen Tage. Das, was wir leben, ist eine bürgerliche Moral und wir malen das irgendwie dann mit so einem christlichen Bekenntnis an und sagen, und das ist christlicher Glaube. Nee, sag ich, nee. Den Willen Gottes tun hat etwas damit zu tun, das Herzensanliegen Gottes in dieser Welt dann immer wieder sich auch zum eigenen Anliegen und zur eigenen Herzenssache zu machen. Und wisst ihr, was die Herzenssache Gottes ist? Ich sage euch schon mal, was sie nicht ist. Unter dem Bettdecken der Geschwister und der Menschen zu kontrollieren, ob da alles auch ordentlich zugeht. Hat Jesus zum Beispiel auch überhaupt nicht interessiert. Gibt es fast gar nicht zu. Er hatte ein Thema, was ihm wichtig war, weil es Vater im Himmel wohl auch wichtig war. Und das war das Thema Gerechtigkeit und Frieden. Wir lesen das in der Bibel, wenn wir im Alten und im Neuen Testament uns das angucken. Der Wille Gottes ist Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit und Frieden. Jesus ist in die Welt hineingekommen, um etwas von seiner Vorstellung von Gerechtigkeit, von Vaters Vorstellung von Gerechtigkeit uns weiterzugeben. Und was ist das für eine Gerechtigkeit? Ist das eine Gerechtigkeit, die zuallererst sich darum kümmert, dass es mir, dass es uns gut geht? Ich weiß nicht, ob ihr das in dieser Woche mitgekriegt habt mit Frontex. Wisst ihr, was Frontex ist? Das ist eine Behörde, die wir geschaffen haben. Ich kann mich leicht hinstellen an der Harvard University und sagen, Mauern bauen, so wie der Herr Trump das macht, zum Glück ist das ja jetzt vorbei, das darf man nicht, das geht nicht. Ich bin hinter einer Mauer groß geworden und weiß, wie furchtbar das ist. Mauern zu bauen, das darf man nicht und das geht nicht. Wir bauen keine Mauern, wir statten Frontex ordentlich aus. Wisst ihr womit? Mit Gerätschaften, mit denen wir die Flüchtlinge auf dem Meer zurücktreiben können nach Nordafrika. Zurücktreiben können, weg von unseren Grenzen. Wir machen das jetzt mit Drohnen auch, weil Schiffe ist doof. Weil als Kapitän eines Schiffs bist du verpflichtet, Leute, die in Seenot sind, aufzunehmen. Deswegen machen wir das anders. Und wir versuchen, die Leute zurückzuschubsen nach Nordafrika, zurückzuschubsen in ihr Elend hinein, damit sie nicht zu uns kommen. Ist das die Gerechtigkeit, die Gott gefällt? Wo Gott sagt, super. Und wie ihr das technisch umsetzt, großartig. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann muss man, und das ist so die große Herausforderung, dann muss man, glaube ich, den Horizont weit ziehen. Es gibt keine Gerechtigkeit für die Deutschen und alles andere ist egal. Es gibt keine Gerechtigkeit für Berliner, es gibt keine Gerechtigkeit für Baptisten in der Heinrichstraße und alles andere ist egal. Gerechtigkeit und Frieden ist etwas, was zusammengehört und entweder es gibt Gerechtigkeit für alle Menschen oder es ist keine Gerechtigkeit. Wir können uns dann so ein bisschen da auch mit rausreden und haben auch von unserer bürgerlichen Moral genug Möglichkeiten, uns dann irgendwie, ich sag mal, das schlechte Gewissen wegzuwaschen. Aber Gerechtigkeit meint doch etwas anderes. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in ein Gedankenexperiment. Von John Rawls. Er war, seht ihr das so ein bisschen da, ja? Ne? Er war amerikanischer Philosoph und hat darüber viel nachgedacht, was denn die Theorie von Gerechtigkeit ist und meint und wie eine gerechte Welt eben aussehen kann. Natürlich jetzt bei diesem Beispiel, das ist zu banal. Weil hier könnten wir alle einigermaßen gerecht auch uns verhalten. Aber ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Die Frage der Gerechtigkeit ist ja erstmal dann auch für mich die Frage, Thorsten, was ist dir denn das Wichtigste? Dass es dir gut geht? Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ja. Ja. Es könnte sein, dass die Flüchtlinge und dass die weltweite Flüchtlingsbewegung dazu führt, dass ich von meinem Wohlstand abgeben muss. Finde ich blöd. Aber jetzt muss man sich immer hineinversetzen, dass man zum Beispiel ein Flüchtling ist. Und dann könnte es sein, dass man die Dinge anders sieht. Beim Thema Gerechtigkeit irgendwie, um das ein bisschen näher zu holen, bis zum heutigen Tag, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gibt es nicht, bei Männern und bei Frauen. Okay, ich habe Glück, ich bin ein Mann. Aber wie ist das denn, wenn man sich dann hineinversetzt in eine Frau und überlegt, wie fühlt sich das denn an? Ich mache die gleiche Arbeit, aber bekomme nur, weil ich eine Frau bin, weniger Geld. Oder wie ist das mit den Leuten, die dann, ich sag mal, 10, 12, 14 Stunden am Tag maluchen? Ich hatte vorletzte Woche auch ein Gespräch mit jemandem, und die mit dem Hungerlohn abgespeist werden, die dann auch noch zum Aufstocken gehen müssen. Und dann gibt es eben irgendwelche Manager, irgendwelche Leute, die Hedgefonds verwalten, die auch 10, 12, 14 Stunden arbeiten. Die machen sich nicht so schmutzig, aber was die verdienen. Ab wie viel ist es eigentlich unanständig und ungerecht, dass einer für die gleiche Anzahl von den Stunden her an Arbeit so viel mehr verdient? Natürlich weiß ich auch, und das sollte auch so sein, es geht nicht um Gleichmacherei, dass Arbeit auch unterschiedlich entlohnt werden muss. Aber kann es denn richtig sein, dass der eine eben 1 Euro verdient und der andere 100 oder 1000 oder 10.000 Euro? Kann doch was nicht stimmen. Naja, ich bin ja der 10.000 Euro im Monat verdient, also kein Problem. Aber jetzt mal in die Rolle hineinversetzen, von dem, der diesen 1 Euro verdient, ist das gerecht? Der erste Weg und der erste Schritt zur Gerechtigkeit ist diese Bewegung hin zu dem anderen, um mal zu verstehen, wie es dem anderen geht. Was meinen wir eigentlich, warum Gott Mensch geworden ist? Weil er nicht nur von oben gucken wollte, sondern weil er wahrnehmen, erleben wollte, wie das ist, als Mensch hier zu leben. Und das ist der erste Weg. Und John Rawls, er hat diese Theorie der Gerechtigkeit entwickelt und hat gesagt, eigentlich ist es ganz einfach. Man nimmt so ein Glas und verteilt das Wasser. Das sind 4 Gläser, also wir brechen das mal runter auf, sagen wir, den Lebensraum, in dem ich wohne, 4 Menschen und die wollen alle was zu trinken haben. Die wollen alle Wasser bekommen. Und wir verteilen das jetzt einfach mal und wir sind dann gute Menschen und ja, okay, ihr kriegt jeder gleich viel ab. Machen wir ja, weil man kriegt ja einen schlechten Ruf. Also wenn ich mein Glas ganz voll mache und ihr kriegt alle nur so ein Schlückchen, dann macht sich das nicht gut. Und das kann ich vorher schon reflektieren und drüber nachdenken. Deswegen verteile ich das einigermaßen gerecht. Aus Selbstnutz und zum Selbstzweck. Aber verteilen wir mal das Wasser. Aber John Rawls hatte noch mal ein Schritt davor und er hat gesagt, wir brauchen einen Schleier des Unwissens. Wir brauchen einen Schleier des Unwissens, den wir uns alle über den Kopf ziehen. Und dieses Unwissen, diese Unwissenheit bezieht sich darauf, dass keiner von uns weiß, wo er gleich hier stehen wird. Und dann überlegen wir, was ist jetzt gerecht? Jetzt kann ich natürlich sagen, wenn ich ein Pokerface habe, okay, das ist gerecht. In der Hoffnung, dass ich hier stehe. Wie wäre das eigentlich, wenn keiner von uns wüsste, ob unsere Kinder, oder wir drehen die Uhr dann meinetwegen auch 90 Jahre nochmal zurück und keiner von uns weiß, ob er als Mann oder als Frau in diese Welt hineinkommt. ob er jetzt in einer wohlsituierten Familie groß wird, wo 4 Leute auf 150 Quadratmeter leben, mit einem großen Garten, viel Auslauf, vielleicht noch einen eigenen Pool und. Oder ob ich in eine Hartz-IV-Familie hineingeboren werde. 7 Leute auf 71 Quadratmeter, kein Auslauf, keine Unterstützung. Es gibt kein Land, oder kein, will ich nicht sagen, hundertprozentig weiß ich es nicht, aber wo die Karrierechancen, die Bildungschancen so stark davon abhängen, wo ich groß werde, in welchem Umfeld. Der Schleier des Nichtwissens sagt jetzt, okay, du weißt nicht, wirst du da oder wirst du da geboren? Unser vollkommen sinnbefreites und ungerechtes System, Erbschaft zu besteuern. Wie gehen wir damit um, wenn wir in Schulen dann hineingucken, wo der Putz von den Wänden rieselt und vieles einfach nicht möglich ist? Und auf der anderen Seite, ich natürlich sage, oh, ist auch wirklich doof. Also bei uns hier in der Privatschule sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und John Rule sagt, wir müssen uns darüber einigen, was gerecht ist, was Gerechtigkeit meint, und müssen dann diesen Schleier des Nichtwissens überziehen und dann anfangen zu verteilen. Und ich sage euch, die wenigsten von uns sind solche Poker oder haben so ein Pokerface, dass sie sagen, okay, ich mache es so, wie der dargestellt. Weil die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel wenn es um Reichtum und Armut geht, dass du in desaströsen Verhältnissen groß wärst, ist viel, viel größer, als dass du irgendwo. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Zweidrittelwelt aufwachsen musst, wo du nicht genug zu essen hast, nicht weil alle um dich herum so faul sind, sondern weil es auf der anderen Seite ein System gibt, was den Tisch bei den Armen leer fegt. Wenn du da groß wirst, was denkst du dann, was eigentlich gerecht wäre? Und das muss man sich nur mal vor Augen halten. Lasst uns darüber nachdenken. Auch von Gott her, was ist das eigentlich? Gerechtigkeit. Also so, dass daraus Frieden wächst. Und dann den Schleier auch aufsetzen des Nichtwissens. Und ja, dann sage ich, das ist mir zu heikel. Weil ich muss ja, also gerecht wäre es doch, wenn der Andreas, wenn er hier hinkommt, genauso viel hat wie ich. Warum soll er dann weniger bekommen, nur weil ich ein paar Kilo mehr auf die Waage bringe? Und darum geht's. Darum geht es oder nach meiner Meinung danach auch, wenn wir als Christen leben wollen. Zum einen, dass wir ein Bekenntnis haben und sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Aber dass wir das auch bejahen, wofür er stand. Und dass wir das dann auch leben. Das ist eine Herausforderung. Und wir alle werden merken auch, dass wir nicht jetzt sagen, okay, wir machen das anders jetzt und von Stund an ist der Schalter umgelegt. Aber die erste Frage ist, will ich das? Will ich das? Dass das Evangelium, dass dieser Christus mir so zu Leibe rückt, dass in mir ein anderes Denken anfängt. Wir können dann auch hierüber reden und fragen, vielleicht ist es nicht gerecht. Dann lasst uns darüber reden. Aber dass die einen an den Wohlstandskrankheiten zugrunde gehen und die anderen vor Hunger. Dass wir uns jetzt so tierisch darüber aufregen, über die Impfstoffe und dass die Bundesregierung da versagt hat, ist ja auch viel schief gelaufen. Aber wir als die Industrienation schon alle Impfstoffe aufgekauft haben und Afrika warten muss bis 2024, bis da geimpft wird. Ist das gerecht? Ja klar, für mich. Ich bin ja auch Risikopatient. Aber jetzt stellt euch mal vor. Uhr zurückgedreht und ihr wisst nicht, ob ihr jetzt hier im Wohlstand oder in Afrika im Elend groß werdet. Und dann beantwortet man diese Frage anders. Und dahin müssen wir kommen. Dahin will ich kommen. Dass ich mit dem, was mein Leben ist, natürlich Christus bekenne. Mit dem, was ich sage, aber dann auch ihn bekenne mit dem, was ich tue. wo mich einsetze für Frieden und für Gerechtigkeit. Wie kommt man dahin? Als allererstes kommt man dahin, indem man sich eins, ich sag mal jetzt hinter seine geistlichen Ohren schreibt, Christentum ist kein Standpunkt, sondern ist ein Weg. Wir haben uns häufig unsere Standpunkte um die Ohren gehauen und es ist ja wichtig, dass wir darüber reden, wie jeder Einzelne das sieht. Aber es geht nicht um unsere Standpunkte, weil Standpunkte führen dazu, dass wir uns am Ende nicht mehr entwickeln. Dann stehen wir hier und können den anderen ein bisschen noch mit Dreck beschmeißen, weil er ja die Dinge anders und falsch sieht. Aber das war nie das, was Christentum ist und meint. Als Jesus seine Jünger berufen hat, ist er hingegangen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und dann sind sie aufgestanden und ihm nachgefolgt, weil dieser Mann ein Wanderprediger war, weil er wusste, Leben in der Nachfolge, Leben auch in der Nachfolge Gottes setzt immer in Bewegung. Das heißt nicht, dass ich nächste Woche dann woanders wohnen muss. Aber wenn sich in uns nichts mehr bewegt, auch zur Gerechtigkeit hin, dann könnte es sein, dass uns irgendwann so ein bisschen schummerig wird. Ich glaube ja, dass die Gnade Gottes auch da mein Versagen am Ende dann lösen und erlösen wird. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass, wenn ich dann irgendwann da oben ankomme, dass mein Herr Jesus dann nicht sagt, sag mal, wer bist denn du? Sondern dann wird er sagen, ja, Junge, war vieles nicht so. Aber du warst auf dem Weg. Und das ist genug. Das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir für unser Leben. Leben in der Nachfolge. Durch ein Bekenntnis, durch das, was wir sagen und durch das, was wir tun. Amen.